Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Bevor wir in die Analyse mit Alessandro Righi reingehen, mit unserem geschätzten Kollegen, gehen wir kurz nochmal ab und biegen ab in Richtung Nürburgring-Nordschleife. Denn am Dienstagmittag gab die Nürburgring Endurance Series bekannt, das erste Rennwochenende auf dem Nürburgring auf dem geplanten Grand Prix-Kurs die beiden Rennen dort nicht abzuhalten. Zwar nannte die Nürburgring Endurance Series keinen Grund für die Absage, dennoch wird aus Kreisen der Teams von zu wenig Startern geredet und deshalb wohl der Grund für die Absage. Zwar hatte die Nürburgring Endurance Series fairerweise auch wenig Zeit, denn auch die Gerichtsverfahren und mit dem Streit das Ganze mit der Nürburgring Langstreckenserie zog sich ja noch weit bis in Anfang des Jahres hinein. Doch das zählt nicht unbedingt für eine Akzeptanz der Nürburgring Endurance Series. Zum Beispiel gibt es ja auch weiterhin in der Motorsportszene rund um die Nürburgring-Nordschleife die Mehrheit, dass die Teams sich eben hinter die NLS gestellt haben. Das sieht man auch in den letzten Wochen und jetzt auch gerade in den letzten Tagen mit den Verkündungen, die die Nürburgring-Langstreckenserie auf deren Social-Media-Kanäle macht, dass man dort die Mehrheit der Teams eben auf deren Seite gestellt bekommen hat. Auch gibt es ja auch Online-Boykott-Bewegungen unter dem Namen Pro NLS mit weiteren Beteiligten. Also von daher ist da die Lage ziemlich klar in Richtung Nürburgring-Langstreckenserie gerichtet. Also die des ADACs, nämlich die haben sich nämlich auch noch mal mehr ihre Partnerschaft mit der Nürburgring-Langstreckenserie vertieft. So taucht mittlerweile der ADAC als Sponsor auf, als Namenssponsor. So heißt nämlich die Nürburgring-Langstreckenserie ADAC. Nürburgring-Langstreckenserie. So nämlich das Ganze in Richtung des Saisonstarts 2024 für die Nürburgring Endurance Series, also die des AVDs, beginnt sie nicht ganz so erfreulich. Wie gesagt, das Rennen erstmal abgesagt auf dem Grand Prix-Kurs. Das kommt den Teams aber gar nicht mal so schlecht entgegen, denn die Test- und Einstellfahrten ja ursprünglich abgesagt, beziehungsweise die waren nur in dem Bezug zu der Nürburgring Endurance Series vorhanden, mit diesem Testtag wie gewohnt am Freitag, wie wir sie auch an der Langstreckenserie sehen werden, also in der ADAC-Serie. Das wird aber dann jetzt eben passieren. Die Test- und Einstellfahrten kommen dadurch dann wieder quasi zurück, nämlich das Ganze wird ja dann verlängert, quasi diese Testfahrten dann auf den Samstag auch gelegt. Von daher kann man sich da als Team sicherlich auch nochmal erfreuen, einen zusätzlichen Testtag, wenn man den auch benötigt, dann auch zu nehmen. Das so ein wenig unser Update aus der Nürburgring Endurance Series. So ganz überraschend kommt da die Absage nicht. Dennoch ist das ein Paukenschlag für die AVD-Serie. Unsere Vorschau zur Nürburgring Langstreckenserie folgt dann auch in der Rennwoche der Nürburgring Langstreckenserie. Von daher, das so als kleines Update für euch aus der Welt des Langstreckensports rund um die Nürburgring-Nordschleife. Jetzt biegen wir ab in die nordamerikanische Langstreckenserie IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Das Ganze jetzt eben mit Alessandro Righi und ich wünsche dabei viel Spaß.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das 12-Stunden-Rennen von Sebring brachte sehr viel Action und damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zu den GT-Rennserien und Langstreckenserien weltweit. Und ja, es war ein sehr aufregendes 12-Stunden-Rennen von Sebring. Sehr viel ist passiert über die 12-Stunden-Distanz und damit ich den Überblick nicht verliere, habe ich Alessandro Righi eingeladen. Nämlich der hat auch für uns nochmal alles in dem Sinne zusammengefasst und wir analysieren auch zusammen die Zeiten. Hallo Alessandro, erstmal.
Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Erstmal für dich, du warst ja vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht falsch entsinne, schon mal hier, nämlich zur Analyse Rolex 24. Es kann auch letztes Jahr gewesen sein, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Wenn du sagst letztes Jahr, dann machen wir jetzt einfach mal letztes Jahr. Wenn ihr es besser wisst, schreibt uns gerne auf Social Media. Wir schauen zurück auf das 12-Stunden-Rennen von Sebring. Es gab sehr viel Spezielles. Erstmal fangen wir damit an, nämlich mit den Speziallackierungen. Es wurde gefeiert 50 Jahre Mobile One und da war unter anderem Cadillac mit dabei, da war Corvette mit dabei mit einer Sonderlackierung und auch Lexus mit Wes O'Sullivan. Wie hat es dir gefallen?
Ich fand den 14er Lexus Wasser Sullivan am schönsten tatsächlich. Mir hat das Gold auf den Corvettes nicht so gefallen. Es hat zwar was hergemacht, aber im Endeffekt war das sehr blass. Und auch das auf dem Cadillac, was war es denn, auf der 01, ne? Wie gesagt, ich fand die halt vom Lexus am schönsten, weil es sich schön integriert hat mit dem Schwarz, was die hatten. Und ja, Mobile One dieses Wochenende übrigens nochmal zu sehen für alle US-Fans und zwar am Sonntag bei der NASCAR auf dem Circuit of the Americas wird es auch eine Mobile One-Lackierung geben.
Also wird quasi über 2 Rennwochenenden gefeiert. Ich persönlich muss sagen, da stehe ich hier vollkommen bei dem Lexus-Auto von Wes O'Sullivan hat es mir auch sehr gefallen. Stehe ich vollkommen bei. Ich fand es aber beim Cadillac, muss ich sagen, auch sehr gut gemacht. Mir hat es nicht so gefallen, wenn man schon im Detail verliebt ist, dass es hinten trotzdem noch dieses Gelb drin war, was eigentlich von Cadillac Racing halt mit drin ist. Bei den Corvetten hat es irgendwie gar nicht gewirkt. Das stimmt, das wirkte sehr, sehr blass. Also da hat man sich entweder bei der Folie vergriffen oder das war so geplant, aber es wirkte fast schon wie so ein Bronze. Keine Ahnung, das hat auf jeden Fall nicht so gewirkt. Die 12 Stunden von Sebring natürlich mit GTP, LMP2, GTD Pro und GTD-Klasse. Wir gehen so ein bisschen auf den Start ein, denn in der GTP hat sich ja eigentlich nicht unbedingt viel geändert, aber gerade in der GT-Klasse war der Start sehr, sehr wild. Da hätte es fast auch schon das ganze Feld treffen können.
Ja, du denkst bei so einem Rennen, Leute lassen es ruhiger angehen. Da wirst du jedes Mal eines Besseren belehrt fast schon. Ja, was war im Grunde passiert im dichten GT-Feld zwischen GTD Pro und GTD? Hat sich der 62er Riesenkompetition Ferrari gedreht, wie durch ein Wunder niemanden berührt. Aber die beiden McLaren, die im Feld waren, die einzig beiden tatsächlich, und zwar der Pfaff-McLaren mit der 9 und der weitere McLaren, der Inception-McLaren, haben sich berührt und die Folge war, dass der Pfaff Motorsports McLaren aus der GTD Pro Klasse nicht nur an die Box musste, nein, sie sind sogar in die Garage abgebogen, mussten lange reparieren. Irgendwann im Rennen hat es die nochmal getroffen bei der Kollision mit dem MDK Porsche, glaube ich. Es war ein Team oder ein Rennen für das Team, wo sie gezeigt haben, sie fahren bis zum bitteren Ende. Also der ungefeierte Held, wenn man so will. Man hat sich doch, glaube ich, als Fan gefreut, sie im Ziel zu sehen oder bis zum Ende fahren zu sehen. Und im Endeffekt war es halt dann für die nur noch ein Testrennen. Weil du kannst denn, die waren, glaube ich, irgendwann mal nach den Reparaturen ein paar 40 Runden oder sowas nieder oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, liebe Zuhörer. Aber so weit hinten, dass sie jetzt eh nie wieder aufholen können. stark, dass sie es trotzdem weitergefahren sind.
Auf jeden Fall. Ich habe es jetzt hier 40 Runden hinter der GTP-Spitze insgesamt nach der ersten Reparatur. Man hatte direkt zwei Reparaturen. Erste Reparatur 15 Runden, ja. Und dann kamen nochmal weitere 20 dazu. Von daher, für Marvin Kirchhöfer, für Olivier Jarvis und für Ex-Indycar-Piloten James Hinchcliffe natürlich extrem schade. Eigentlich ja auch eine Line-up gewesen, was auch sicherlich für einen Sieg da gewesen wäre, alleine für James Hinchcliffe sicherlich auch nochmal was Schönes, so ein 12-Stunden-Rennen von Sebring zu gewinnen. Da jemand, der da aus der Indycar Series etwas erfolgreicher war, da kommen wir dann später noch zu sprechen. Aber wie gesagt, die beiden McLaren da extrem im Pech und jemand, der extrem im Pech war, auch über das ganze Rennen hinweg, der war nämlich auch darin direkt beteiligt. Wie du es schon angesprochen hast, der 62er Risikokompetitionenfahrer Serra, Rigon und Calado, die direkt bei diesem Startcrash, bei dieser Massenkarambolage, muss man sagen. Also das hat ja echt nur wenige Zentimeter dazu geführt, dass es eben fast schon das halbe Feld getroffen hätte. Aber die waren ja noch über das Rennen hinweg sehr, sehr gut. Da kommen wir später dann noch mal zu sprechen. In der GTP hat sich das Ganze ja dann über die ersten Minuten ja eigentlich doch sehr gut sortiert, muss man wirklich sagen. Das fand ich hingegen ziemlich überraschend, weil das war ja eigentlich, fand ich schon so ein bisschen ein Brandherd. Gerade der Start in Sebring, erste Kurve, hat es ja auch im Qualifying eines der Porsche getroffen. Von daher fand ich das schon eigentlich sehr überraschend, dass da nichts passiert ist.
Ja, es war, die GTP war wirklich sehr diszipliniert und das war aber dann recht zügig im Prinzip eine Cadillac-Show. Also es war, Action Express macht, was Action Express macht. Dann kommt eben der zweite Cadillac mit dazu und das war dann wirklich die erste Rennhälfte eigentlich fast schon nur so, okay, wer kann einigermaßen dranbleiben. So hatte man das Gefühl zumindest lange Zeit und das hat sich dann irgendwann im Rennen, ist es umgekippt. Das Ganze, aber es war wirklich die ersten Minuten und Stunden waren wirklich eine Cadillac-Show. Was aber, wie soll ich sagen, ich meine, Pipo Derani, der hatte den fünften Sieg als Chance, Sebring ja quasi noch unsterblicher zu werden, als er ohnehin schon ist, da in Florida. Aber ja, im Rennen später werden wir nochmal drauf eingehen. So hätte es nicht sollen sein. Ein Fehler vielleicht, ein Rennunfall, eine Situation, die sicherlich diskutabel war und mit einem Fragezeichen, war es überhaupt nötig?
Ja, das müsste man sich auf jeden Fall stellen. Du sprichst es an, die Kollision zwischen dem Ferrari mit unter anderem Miguel Molina drauf und eben Pipo Derani. Der hat echt zu diesem Zeitpunkt echt geflogen. Zu den Zeiten kommen wir noch später, aber das können wir eigentlich fast schon vorwegnehmen, der war zu diesem Zeitpunkt wirklich das schnellste Auto im Feld und das da kam echt nichts dran, war ja zeitweise dann bis zu dem Unfall 13 Sekunden weg, wenn ich mich jetzt nicht komplett verirre, deswegen hat er Zeiten hingelegt im Durchschnitt von 1:51.125, wenn wir das mal vergleichen, zwar nicht viel weiter weg, war dann Ricky Taylor in der 10 mit 1:51.1, aber zu dem Zeitpunkt, wie er eben im Auto saß, war das eben nicht angreifbar und das war eigentlich fast schon, wie du schon sagtest, wirklich ein unnötiges Manöver, eine richtige Schuldzuweisung kann man da wirklich so keinem treffen, wenn man, eine Strafe aussprechen müsste man das immer und da orientiere ich mich einfach mal nach der Langstrecken-Weltmeisterschaft, da vergibt man gerne die Strafe eben dem höher klassierten Fahrzeug, also heißt in dem Fall Pipo Derani würde die Strafe bekommen, wenn man eine Rennstrafe eben aussprechen müsste. Ist jetzt in dem Fall, kann man sagen, jetzt nicht nötig gewesen, denn das passiert eben vielleicht auch mal in 12 Stunden in so einem Rennen, ob es jetzt zwischen zwei Profis passiert oder zwischen einem Profi oder Amateurfahrer, das sei mal dahingestellt. Aber das passiert eben. Einerseits muss ich aber sagen, muss man eigentlich über diese Sicherheitsdebatte da sprechen, finde ich, weil es hat mir wieder nicht gefallen, ähnlich wie im Jahr 2022, José María López, das wird dir sicherlich auch noch ein Begriff sein, ja. Zwar ein paar Kurven später in den Esses, aber dort auch ähnlich abgeflogen. Deswegen, und da jetzt nochmal hier, extrem aufgefallen sind die losen Reifenstapel. Wie stehst du dazu?
Wie soll ich es nennen? Also ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil wir hatten da ja auch ein bisschen drüber gesprochen, ein bisschen auf Seite vom Podcast jetzt. Ich verstehe es nicht ganz. Es ist, Sebring ist ja nicht so, als wäre es eine bedeutungslose Strecke. Im Gegenteil, ja, das ist einer der wichtigsten Strecken in den USA. Und da erwartet man sicherlich die höchsten Standards oder beziehungsweise Standards, die der jetzigen Zeit entsprechen. Und die losen Reifenstapel, da eine mag jetzt argumentieren, ja, das gehört halt vielleicht dazu, zu Sebring, zum Charakter Sebring. Das ist ja ein alter, also ewig alter Flughafengelände gewesen, das Ganze. Ich finde halt einfach, heutzutage könnte man auch vielleicht den einen oder anderen Dollar hinlegen und vernünftige Reifenstapel bauen oder setzen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir hier Umbauten für die Formel 1 oder so machen, um Gottes Willen, ja, nicht falsch verstehen. Ich rede halt einfach davon, dass man vielleicht ein paar vernünftige Reifenstapel hinsetzt. Mehr verlange ich gar nicht. Mehr soll auch gar nicht getan werden. Was mir viel mehr aber gefallen hat, war, wie sicher die Autos sind. Einmal mehr, ich glaube, das darf man wieder loben. Ja, die Reifenstapel haben sehr viel Energie abgenommen oder abgebaut. Der Winkel war auch sehr gut, in dem die Rani angeschlagen ist, wie ich finde. Blöd war halt nur, dass er auf dem Dach liegen geblieben ist. Aber was ich wieder loben muss, ist, und da lasse ich dich auf das Wort kommen, David, wie die Amerikaner das handhaben. Also das haben wir schon in der NASCAR gesehen, zum Beispiel, wie wenn sich ein Auto überschlägt und am Dach liegen bleibt, wie die da vorgehen. Und jetzt hat man es wieder gesehen halt bei der IMSA, dass sie wirklich das Ganze kontrolliert, langsam mit Bedacht machen, sofort die Kommunikation mit dem Fahrer suchen, um einfach da sicher zu gehen und dann das Schritt für Schritt machen. Also da merkt man halt wirklich, die trainieren das. Ja, das sind keine Leute, die da irgendwie Nasenpuppeln sich da hinstellen, sondern die trainieren das, die leben dafür, die arbeiten dafür und kriegen ihr Geld dafür. Und das hat man wieder mal einmal mehr gemerkt. Jetzt, dass man dem in die Rani halt aussteigen hat lassen müssen, kopfüber, weiß ich jetzt nicht, vor allem, weil da keine Gefahr bestand. Im Endeffekt ging alles gut, die Rani war gesund, alle waren happy, das Auto war halt Schrott, aber mein Gott, es gehört dazu zu einem Langstreckenrennen, wie du gesagt hast vorhin.
Ja, auf jeden Fall. Also die Autos extrem sicher. Alleine das Thema Hybrid sind ja auch immer sehr viele kritisch danach, aber das Auto war ja sicher. Man konnte das Auto ja anfassen. Ich glaube, man macht das nicht gerne mit diesem Auto umdrehen. Alleine nochmal diesen Aufschlag aufs Auto mit dem Fahrer dann drin, wenn er schon abgeschnallt war, ist die Frage natürlich, wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. Kann man natürlich so eine Aktion dann nicht mehr machen, weil sich über Kopf nochmal anzuschnallen, ist, glaube ich, bedingt schwierig. Ja, genau. Von daher haben alles richtig gemacht. Ich meine, AMR Safety Crew, ich glaube, besser ausgebildet in dem Bereich gibt es nur wenige. Da sind die Amerikaner echt stark aufgestellt. Du hast es schon erwähnt, die machen das schon echt sehr, sehr stark. Ich meine, sehr, sehr professionell. Zwar hat es im ersten Moment, der Unfall war ja live auch im Fernsehen, also im Live-Bild einfach zu sehen. Hat es im ersten Moment natürlich lange gedauert, aber ich glaube, das war noch zeitlich alles okay. Da wollte ja, das ging auf Twitter so ein bisschen rum, da wollte ja jemand sogar über den Zaun klettern. Ist jetzt halt aus Zuschauersicht auch ein bisschen Quatsch. Aber ja, die Autos extrem sicher. Ich finde das mit den Reifenstapeln, diese losen Reifenstapeln immer noch schwierig. Vor allen Dingen, wenn eben Leute dort hinterstehen, dass man nicht irgendwie einen Zaun dahinter stellt oder sowas, dass da dahinter nichts passiert. Weil ich denke mir so, wenn sich einer verletzt, dann sollte es bitte der Fahrer tun, weil er unterschreibt oder hat in seinem Vertrag stehen, wenn was passiert, dann passieren das und das Sachen. Und als Fan, zwar wissen wir alle, auf den Tickets steht alle überall drauf, Motorsport is dangerous, aber ich finde nur zu einem gewissen Punkt, deswegen, ja, also Zäune sieht man ja in Sebring generell sehr wenig, aber du hast schon erwähnt, vielleicht sollte die IMSA, der die Strecke ja auch gehört, deshalb ja auch vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich meine, der Charakter soll ja der gleiche bleiben, ja. sehen wir auch auf der Nordschleife. Da tut man ja auch immer jedes Jahr sehr viel, deswegen, aber Sicherheit geht halt eben vor und viel am Layout muss man ja da zum Beispiel nicht ändern.
Apropos Sicherheit, ich habe auf Instagram oder Twitter, ich weiß gar nicht mehr, habe einen Clip gesehen, da haben Leute eine Couch abgebrannt in Sebring.
Ja, ja. Gut, das ist halt das größte Langstreckenfestival in Amerika. Ich meine, Rolex 24 ist zwar sicherlich Prestige mittlerweile gar nicht mal so weit weg, aber für die Fans, ich meine, man hat es ja wieder am Wochenende gesehen, sehr viele waren da. Ja. Das hat so ein bisschen Charakter fast schon, wenn man das aus Deutschland kennt, die 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Deswegen zwar jetzt nicht ganz so groß, vielleicht so ganz extrem, aber für die 5,9 Kilometer lange Strecke ist das schon echt ziemlich stark. Die IMSA hat auch selber nach dem Rennwochenende bestätigt, dass es sogar einen neuen Zuschauerrekord gab. Von daher ist das auch nochmal sehr stark und sehr löblich zu beachten.
Weißt du zufällig die Zahl?
Ich glaube, die Zahl gab es nicht offiziell. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wenn es Zahlen dazu gibt. Aber wenn nicht, dann schaut gerne mal in die Beschreibung, in die Podcast-Beschreibung. Da gibt es dann alles nochmal zum Nachlesen. Dann kommen wir ins weitere Rennverlauf der GTP zurück und das war fast schon so ein bisschen die Porsche-Stunde, hat man gedacht. Am Anfang des Rennens kam von Porsche relativ wenig. Man hat ja auch schon vor dem Rennwochenende gesagt, wir sind jetzt vielleicht nicht die Top-Favoriten. Bisher muss man ja sagen, das war eine Statistik vor dem Rennwochenende, war jede Session in der IMSA und in der Langstrecken-Weltmeisterschaft entweder von Cadillac oder von Porsche dominiert worden. Das stand aber zum ersten Mal zur Debatte und dennoch kam Porsche dann, wie gesagt, nach dem Unfall von Pipo Derani etwas zurück.
Ja, das war, das war bei Porsche mehr oder weniger, haben sich da schon ein bisschen als dritte Kraft etabliert gehabt hinter den beiden Cadillacs. Also es war jetzt nicht so, dass die komplett abgeschlagen hinterhergefahren sind und dann plötzlich Glück hatten, sondern es war schon so, du hast gesehen, okay, wenn es was zum Abstauben gibt, kommt Porsche oder Penske Porsche eigentlich sogar. Die sich wirklich positionieren hatten, die waren ruhig, die hatten es verwaltet, was sie verwalten konnten. Und dann, wie du sagst, also das Duell, ich glaube, das 7 gegen die 0-1, das war dann, hat uns in Atem gehalten, gerade als ein bisschen, als sie dann die Überrundungen anstanden, vor allem in Klassen intern mit dem Lamborghini und sich der Lamborghini da vehement gewehrt hat. Zu seinem Recht, ja, in der IMSA ist es ja alles ein bisschen anders gehandhabt, als zum Beispiel in der Formel 1 mit den Überrundungen. Und da hast du wirklich gesehen, okay, da wurde dann wirklich gefightet, da wurde Gas gegeben. Und das, wie ich gesehen, Porsche war dann in den Momenten wirklich auf Augenhöhe, meiner Meinung nach. Es hat dann halt, ein bisschen vielleicht, wie soll ich es nennen, Pech gehabt oder vielleicht ein bisschen diese Saure dabei, dass man im Finale dann nicht mehr, also wirklich dann um den Sieg ging, dann das Tempo gehen konnte und Penske jetzt auf seinen 100. Sportwagensieg weiterhin warten muss. Aber es war wirklich eine sehr gute Vorstellung. Ich meine, du erinnerst dich ja an Katar, in der Langstrecken-Weltmeisterschaft waren die ja schon so stark, die sind da alles um Grund und Boden gefahren. Jetzt halt in Sebring, wenn du so willst, ein Dämpfer, also kann man aber eigentlich auch nicht Dämpfer nennen, weil, ja, du weißt, was ich meine, das ist trotzdem eine starke Vorstellung gewesen von Penske Porsche, ganz klar.
Ja, ich meine, die GTP-Klasse oder auch die Hypercar-Klasse in der Langstrecken-Weltmeisterschaft super umkämpft und natürlich hängt man so ein bisschen natürlich immer von der Balance of Performance ab, aber es stand jetzt eigentlich zu diesem Wochenende nicht zur Debatte, so wie auch eigentlich beim Rolex 24, das macht die IMSA ja immer gerne und das Ganze eigentlich ganz gut, von daher, ich sehe es ähnlich so, Porsche hat sich da zwar speedtechnisch, waren einige dann doch schon vor ihnen, wenn man das mal in den Zeiten so sieht und da mal Porsche mit reinnimmt, man war insgesamt, der 31er Wagen haben wir schon so ein bisschen vorweggenommen, war das stärkste Fahrzeug. Man musste sich tatsächlich als 7. bzw. 8. stärkste Kraft dahinter einreihen. Die 40, der spätere Rennsieger, war schneller unterwegs, sowie auch die beiden BMW Team RLL, die Rahim Leatherman Lanigan Racing Fahrzeuge. Das fand ich so ein bisschen überraschend, was heißt überraschend, aber ich fand es zumindest überraschend positiv, dass die beiden BMWs sich eher mal auch vom Speed her zeigen müssen und konnten. Das fand ich jetzt in Sebring genauso gut. Letztes Jahr war es ja so ein bisschen ein Zufall, dass man auf das Podium gefahren ist mit dem Dreierunfall, den man ja letztes Jahr in den letzten 15 Minuten passiert ist, dass man da von Platz 5 auf Platz 2 gerutscht ist. Aber grundsätzlich muss ich sagen, BMW von der Performance her ziemlich gut unterwegs gewesen. Wie gesagt, schlägt sich in der Zeit noch wieder. Aber ich finde, ein Problem hat man immer noch, das habe ich schon in der letzten Analysefolge mit André besprochen, mit André Wiegold von Motorvision Plus, nämlich das Problem des Restarts, nämlich, was man immer bemerkt bei BMW, man hat irgendwie so ein Reifenproblem, also man kommt, man verliert so viele Plätze teilweise bei den Restarts, dass selbst dann den guten Speed hinten raus, den BMW ja hat, also reifentechnisch hat man wahrscheinlich bei den Münchnern so gar keine Probleme, so scheint es zumindest, aber am Anfang ist das Auto sehr limitiert, es wirkt sehr danach.
Ich habe das Gefühl, dass BMW, wenn du jetzt Lamborghini vielleicht wegnimmst, weil die hatten ja US-Debüt mit dem neuen Auto, dass BMW noch das Team ist oder der Hersteller ist, der vielleicht noch am meisten Hausaufgaben hat, dennoch aber deutliches Verbesserung zu dem, was letztes Jahr im Paket da war. Also das, denke ich, darf man dennoch sagen. Ich glaube, das kann wirklich getrost sein, dass das Paket dieses Jahr deutlich besser aussieht. Und ja, man hatte sogar Führungskilometer. Also man hat da wirklich auch geführt. Man war auch dabei, man hat sich strategisch da auch ein bisschen durchgearbeitet. Und du hast schon erwähnt, was ich so überhaupt nicht gesehen hatte, war eben diese Zeiten, dass BMW doch schneller war, ein bisschen als Porsche in der Durchschnittszeit. Ich glaube nicht in der Einzelrunden schnellsten, aber in der Durchschnittszeit war man schneller. Aber dennoch, im Endeffekt, wie du vorhin erwähnt hast, in der IMSA hat man das immer so, es bringt dir nichts, eine gute Durchschnittszeit zu haben, wenn du halt einen Crash hattest oder, wie du erwähnst, mit den Reifen nicht richtig handhaben kannst von Anfang an. Und das brauchst du einfach auf dem Level. Es war aber auch so, dass BMW dann im Endeffekt doch noch Konkurrenz von einem anderen Hersteller hatte, und zwar Acura. Wie ich finde, ich habe das so empfunden, es kann natürlich ein bisschen jeder für sich empfunden haben, aber ich fand gerade der 10er Acura hat in der Hinsicht auf sich aufmerksam gemacht, als er die blaue Fahne zog, die Ölfahne, die da war, und man, da war so ein bisschen der Gedanke so, yo, wie lange geht das jetzt noch gut? Im Endeffekt hatte man zwar Glück mit einer Caution, Pech aber, dass man die Führungsrunde verloren hat und nicht wiederbekommen hat. Und dann die 40 von Acura, die ja so ein bisschen der Schatten war, fast schon. Ich will es jetzt nicht ganz der Schatten nennen, weil das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war dann doch so, dass die 40, ich glaube, die wenigsten auf dem Zettel hatten, dass die 40 das gewinnen könnte und dass Acura mit der 40 den ersten Acura Sebring-Sieg holt, weil es war ja der erste für die.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja der erste Sieg ja auch für Wayne Taylor Racing with Andretti. Also das erste Mal mit Andretti Global, dass man dort einen Rennsieg geholt hat. Nicht das Top-Duo oder das Top-Trio, muss man ja sagen. Taylor, Hartley, Albuquerque. Sondern wie gesagt, eher, du hast schon angesprochen, so ein bisschen das Under-the-Radar-Fahrzeug, die 40, ja, genau, eben mit Delestras, Herter und Jordan Taylor. Aber wie gesagt, da spricht vielleicht so ein bisschen diese Coolness vielleicht raus von einem Luis Delestras, der auch sehr viel Erfahrung ja auch in den Prototypen hat. Das hat man gerade zum Ende des Rennens, finde ich, sehr gesehen, dass man da nochmal so einen entscheidenden Move in den letzten Minuten gemacht hat, auch sehr bedacht, also nicht irgendwie auf letzte Rille, auf letzte Kante genäht, sondern das war ja schon sehr bewusst, dass er dieses Überholmanöver setzt gegen die 0-1. Von daher ziemlich stark, auch Colton Herter, muss ich sagen, der zweitschnellste Fahrer auf dem Fahrzeug war. Deswegen fand ich jetzt, dass das Team grundsätzlich ja auch sehr ausgewogen war. Du hast schon gesagt, haben sicherlich wenig auf dem Zettel gehabt, fand ich auch. Man war ja auch beim 24-Stunden-Rennen von Daytona ein bisschen under the radar. Das lag auch sicherlich an der Beteiligung von Jenson Button. Aber das finde ich, und das war auch sehr ansehnlich, was die 40 gemacht hat. Ich fand, nach dem Problem der 10 hatte man so wenig gedacht, jetzt wird's wieder nichts mit Wayne Taylor, muss man sagen. Ich finde, seit der GTP-Umstellung, dass sich Wayne Taylor ein bisschen schwer tut, das ist jetzt nur eine subjektive Meinung, aber ich kann mir vorstellen, alleine mit dem zweiten Fahrzeug, dass man dort wieder in die richtige Spur kommen kann, und wahrscheinlich ist der Sieg jetzt am vergangenen Wochenende vielleicht der erste Schritt dahin.
Ja, das ist ja das letztjährige Meyer-Schenk-Auto, wenn ich das jetzt korrekt im Kopf habe.
Genau.
Es ist, du hast es erwähnt, ich meine, Colton Herter zum Beispiel, den kennt man ja nicht aus dem GTP oder IMSA, den kennt man ja aus der IndyCar, das ist ja ein Indy-Star. Colton Herter, Delestras, der Move war einfach wirklich cool. Also diese Coolness im Dunkeln, Kurve 7, in dieser Haarnadel, die ist da hängen. Zuerst anzutäuschen und links und dann noch rechts innen reinstechen, und die Kurve ist ohnehin schon so eng. und schwierig zu treffen, richtig. Aber einfach cool. Und es war aber auch fair von Bordeaux, muss man sagen, dass er dann nicht irgendwie, wie soll ich sagen, auf Biegen und Brechen versucht hätte, die Tür zuzuschmeißen oder sich zu revanchieren mit einem Dive-Bomb oder ähnlichem, sondern wirklich dann irgendwann die Niederlage eingesehen hat und dass er noch sehr, sehr cool und sehr fair abgelaufen ist. Also da muss man beiden Piloten wirklich ein Lob aussprechen, weil es gab schon den einen oder anderen Piloten in der Vergangenheit, der die Coolness verloren hätte bei so einem wichtigen Sieg oder bei so einem wichtigen Sieg auf dem Silbertablett durchzudrehen und dann ein Manöver zu bringen, wo du dir denkst, ey, könnte man auch über eine Rennsperre nachdenken. Also wirklich, also mir hat das Finale gefallen. Vielleicht der ein oder andere mag jetzt meinen, es gab in einer anderen Kategorie ein Finale, wo vielleicht ein bisschen drüber geschlagen wurde. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch gleich drüber zu sprechen, weil die LMP2, die können wir, glaube ich, in drei Sätzen abhaken. Das machen wir aber, glaube ich, später. Ich glaube, die GTD ist jetzt ein bisschen wichtiger, die GTD Pro.
Genau, wir machen die GTP noch quasi komplett. Du hast es schon erwähnt. Louis Deltras gewinnt ja das Rennen vor Sebastian Bourdais mit diesem Race-Winning-Move Ende des Rennens. Und fand ich es ein bisschen schwach noch nach dem Restart. War dann Philippe Nasr, der konnte sich nicht in Richtung Platz 1 und 2 orientieren. Für ihn ging es dann mit 8,8 Sekunden auf Platz 3. Machen wir die Top 5 noch komplett. Conor De Filippi mit einem sehr starken Restart-Move auf die 4 gesetzt und Philippe Albuquerque das zweite Auto, was aus dem Hause Wayne Taylor Racing with Andretti stammt, muss man auch sagen. Eigentlich schon ein Wunder, dass dieses Auto überhaupt die Zielflagge gesehen hat, denn das sah ja zwischenzeitlich nicht unbedingt danach aus. Dann überspringen wir vorerst die LMP2-Klasse und gehen direkt in Richtung GTD Pro. Zwar heißt der Sieger nach 12 Stunden Jack Horsworth mit Wesser Sullivan Racing, der das Auto über die Ziellinie gesetzt hat, aber es gab sehr viel Stunk gerade nach dem Restart in der GTD Pro. Ein sehr großer Verlierer war dahin auch Laurin Heinrich, der in einer Kollision verwickelt worden ist, eine Drive-Thru-Penalty von der IMSA eben eingenommen bekommen hat als Strafe, die dann umgewandelt worden ist in eine 30-sekündige Zeitstrafe und deshalb ging es für ihn dann komplett nach hinten in der GTD Pro-Kategorie. Das so als kurze Einschätzung für dich, das Rennen der GTD Pro, aber weiterhin immer noch sehr, sehr stark und sehr spannend gewesen, auch alleine mit diesem Beinahe-Crash des Risi-Ferraris, der aber auch über die komplette 12-Stunden-Distanz sehr hart rangenommen worden ist.
Ja, die GTD Pro hat wieder das versprochen, wofür sie steht, muss man, glaube ich, sagen. Es ist wieder so eng mit der BOP, also die IMSA macht da, du denkst, du kannst nicht noch mehr rausholen mit der Bob in Sachen Dichte und dann legst du noch mal irgendwo wo was drauf, als noch irgendwo was gefunden haben. Es war wirklich wieder mal ein Genuss. Also die Natur zu sehen, was sie Feuerwerk abgebrannt haben. Es hat, glaube ich, die Dreier Corvette mit der 1er BMW, ja, das war fast schon eine Ehe, die sie da auf der Strecke da eingegangen sind. Die zwei, die haben sich immer irgendwie gefunden. Kann ja sein, dass man sich gern hat, Spaß beiseite, aber es war wirklich ansehnlich, weil es war wirklich Duell auf Augenhöhe, dauerhaft. Also es gab nie einen Moment, wo du dachtest, ja, jetzt wird's langweilig, ja, jetzt schlaf mal, brauchst du eh nicht mehr, sondern es war wirklich, okay, es ist so eng. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal zwischendurch, irgendwann mitten im Rennen, die Top 4 innerhalb von 5 Sekunden oder so. Und das war wirklich so, okay, wenn da sich einer verbremst, dann war's das. Was mir auch gefallen hat, war, na, sag schnell, mir fällt gerade nicht ein, ich übergebe an dich. Ich habe gerade eine Lücke.
Ja, auf jeden Fall immer in der GTD Pro ein spannendes Rennen. Ich finde dennoch, dass, obwohl Wesser Sullivan Racing gewonnen hat, da sicherlich andere Fahrer und auch Autos dabei gewesen wären. Sicherlich stand die Strafe aus dem Qualifying, wo alle Corvette-Fahrzeuge disqualifiziert worden ist, das sehr im Kontor. Ich meine, man hätte auch theoretisch in diesem Startunfall verwickelt worden sein können. Deswegen vielleicht da die letzten Plätze dort auszuhandeln gar nicht mal so schlecht gewesen in dieser Situation. Die waren tatsächlich auch die schnellsten, aber ich fand, und das ist eine ganz subjektive Meinung, Corvette eigentlich so über das Rennen gesehen her wirkten sie nicht stark, in Anführungszeichen. Also es war nie so wirklich zu sehen. Da fand ich zum Beispiel AO Racing Porsche oder wie auch zum Beispiel die Lexus oder auch eben der 1er Paul Müller BMW wirkten stärker. Aber wie gesagt, die Zeiten lügen nicht. 2:02.023 von Alex Sims in der Durchschnittszeit da der schnellste gewesen. Zwar nur ganz knapp vor eben Laurin Heinrich vom AO Racing Team, dem Rexy. Und ja, deswegen fand ich das eigentlich schon ziemlich krass, dass da die Zeiten mich so ein bisschen strafen lügen lassen. Aber dafür sind wir in dem da, dass wir die Analyse mit auch den Zeiten machen, weil sonst würde das Ganze ein bisschen hinfällig sein.
Ja, was auch war, du hast zu verschiedenen Zeitpunkten im Rennen tatsächlich gesehen, welches Auto funktioniert. Also du hattest dann gerade bei zunehmenden kühlen Temperaturen, also gerade in der zweiten Rennhälfte, hat der Lamborghini besser funktioniert, hatte ich den Eindruck, so kühler es wurde. Und der Rexy Porsche hat es angesprochen, das war übrigens die Gedächtnislücke, die ich gerade hatte, ich wollte noch was zu denen sagen. Mit Michael Christensen wieder einen super Job gemacht, wobei Sebastian Priu die schnellste Rundenzeit bei denen gefahren ist. Und das will ich nur kurz erwähnt haben, weil es ein bisschen bemerkenswert ist. Er hat um 1/1000 Sekunde die 2:00er-Zeit verpasst in seiner schnellsten Runde. Bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ärgerlich, wenn man so will, aber es war trotzdem eine Granatenvorstellung auch von allen. Was dann war im Dunkeln, glaube ich, dann kommen wir dann auch dazu, zum Ende hin. Der Aston Martin ist trotzdem, der 23er Hard of Racing war für mich so ein bisschen, was die 40 in der GTP war, also wie der zweite Wayne Taylor Acura war in der GTP, war für mich der Hard of Racing Aston Martin in der GTD Pro. So ein bisschen der Unauffällige, so ein bisschen der Beobachter, mal schauen, was kann ich machen, was geht für mich. Und dann sich versuchen zu positionieren. Da hatte ich den Eindruck vom Aston Martin. Da kann natürlich sein, dass du es ein bisschen anders gesehen hast. Aber da hatte ich so ein bisschen so den Eindruck über die Truppe, die mir sehr sympathisch ist eigentlich. Ich finde die echt, das ist ein cooles Team. Mag ich sehr. Ich bin auch so ein bisschen, auch wenn ich eigentlich für die Risi-Mannschaft und für die Ford-Mannschaft bin, auch so ein bisschen Fan von Aston Martin. Gut, ich bin eigentlich eh von allen Fan, weil ich das Racing geil finde. Aber ne, weißt du, was ich meine?
Ich stimme dir da ganz zu. Die wirkten deshalb so ein bisschen auch gerade in der Endphase so ein bisschen unter dem Radar, da man auch dann eine Strafe bekommen hat, zum Beispiel das war dann eben die Durchfahrtsstrafe, ja, working genau on car outside pitbox. Das war eine Durchfahrtsstrafe, das Ganze, ja, so rund 2-2,5 Stunden vor Rennende, 0:01 war die Strafe ausgerufen von der IMSA, deswegen gerade zum Ende hin wahrscheinlich oder dann dadurch zum Ende hin hat man sie dann mit der Schlussphase so ein bisschen abgeschrieben bekommen, aber es gab ja noch viele Cautions, die dafür gesorgt haben natürlich, dass die 23 auch so wieder ins Feld rankommen konnte und sich dadurch wieder in Richtung der Top-Platzierung halten konnte. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich fand auch ähnlich, da muss ich sagen, da stimmen die Zeiten dann wieder, dass Aston Martin auch nicht so stark wirkte, wie zum Beispiel dann auch vielleicht in Daytona. Da wirkte man zumindest etwas sortierter. Was man aber bei Ford nicht sagen konnte, denn richtig, da würde ich mal sagen, ist so ein bisschen, es zieht sich so ein bisschen durch. In Daytona konnte man noch sagen, okay, das Auto wird noch getestet, dass man zum Beispiel die Heckklappe oder diese, ich sage jetzt mal einfach mal, diese Serviceklappe vielleicht hinten einfach abfällt. Kann ja mal passieren. Ich meine, die fahren so viele Testkilometer, aber im Rennen ist immer was anderes. Aber das war jetzt schon sehr kurios. Man hatte sehr viele auch mechanische Probleme, wo dann auch irgendwann mal die Rennleitung reagieren musste und gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter, das müsst ihr jetzt bitte mal reparieren. Ja. Aber sonst muss ich sagen, wenn man die Probleme rausholt, ich meine, man hatte echt viele Probleme und trotzdem ist das 64er-Auto mit Tinknell, Rockenfeller und Christopher Mies Siebter geworden, wo man jetzt auch sagen muss, okay, werd mal Siebter bitte in der GTD Pro.
Ja, definitiv. Also ich bin nicht völlig d'accord, was mit dir geht, Ford. Das Positive war halt eben, dass das GTD Pro Auto nicht die Heckklappe verloren hat. In der GTD war es schon der Fall. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich dazu. Aber ich habe es ein bisschen so in meinem Freundeskreis als die aktive Daytona-Aerodynamik betitelt, so ein bisschen scherzhaft. Ich denke mal, auch weiteres Lernrennen. Du sagst es zwar, ja, man hat Testkilometer und alles Mögliche, aber das Rennen ist halt das Rennen. Und das Auto ist erst halt 36 Rennstunden gefahren. das ist halt nichts im Langstreckensport. Ich denke mal, dass man dieses Jahr schon was sehen wird, eine Steigerung sehen wird. Ob man einen Sieg sehen wird bei Ford dieses Jahr, ob es überhaupt zu erwarten ist. Ich sag mal so, man sollte glücklich sein, wenn man ein Podium anfährt. Ich glaube, das ist ein besseres Ziel, als wenn man sagt, man will siegen. Ich glaube, das ist eher was für Jahr zwei oder vielleicht eher danach, je nachdem, wie stark man entwickelt und wie gut das Auto dann im Long Run oder über die Distanzen dann funktioniert.
Auf jeden Fall. Ich meine, Ford muss das Potenzial haben, weil man hat ja auch richtig auf dem Fahrermarkt zugegriffen, richtig. Unter anderem ja auch mit Christopher Mies, der lange Zeit ja auch für Audi unterwegs war. Audi das Programm ja dementsprechend dann auch eingestellt. Auch Mike Rockenfeller, also ziemlich erfahrene Fahrer mit dabei, auch zum Beispiel aus dem Porsche-Lager mit Dennis Olsen, gerade im europäischen Markt dann noch sich verstärken können. Deshalb, klar, es ist kein Wundereinstieg, sag ich jetzt einfach mal, wie bei Ferrari, wo man mit Ligier ja auch alleine super viel, mit Orica, Entschuldigung, da viel machen konnte, wo, ich meine, dieses Auto ist durchentwickelt, fast schon wie ein Prototyp, muss man ja wirklich sagen, der Ferrari 296, aber das Auto funktioniert dementsprechend auch, was beim Ford aber auch zu sagen muss, und das ist eben der größte Unterschied zum Ferrari ist, der Ford ist eben das günstigste Fahrzeug in dem Feld und ja. Macht wahrscheinlich auch viele Kunden dadurch interessant, deshalb muss man einfach sehen, wie Ford das Ganze dann weiterentwickelt. Ich hoffe einfach mal, aus Sicht für die ganzen Ami-Fans, alleine in der IMSA, sowie auch dann in Europa, dass wir viele Autos davon sehen werden. Heißt dann einfach, es gibt viele Daten und je nachdem kann man auch diese Schwachstellen dann auch eben bekämpfen. Machen wir noch das Podium in dem Sinne dann komplett, bevor wir auf das Hauptthema dann noch zum Ende hineinkommen. In der GTD Pro, das sprach natürlich dann auch in der GTD-Klasse dafür, besprechen wir eben gleich, nämlich die Fahrer, also die Standards bei den Fahrern so ein bisschen, das wurde ja schon kritisiert. Zum Ergebnis, wie gesagt, Wester Sullivan Racing gewinnt vor Risi Competizione, die über das Rennen her sehr, sehr getroffen worden sind, da das Rennen aber dennoch weiterhin bis zur Ziellinie knapp gewesen. Jack Horsworth, Ben Burnicoat und Kyle Kirkwood machen da weiter, wo man fast schon letztes Jahr aufgehört hat. Daniel Serra, Davide Regon und James Calado mit der Risikokompetition der Mannschaft eben auf 2. Auf Platz 3 Iron Lynx, auch so ein Auto, was ein wenig aus dem Schatten gesprungen ist von Daytona mit Frank Pereira, mit Jordan Pepper und mit Mirko Bortolotti. Auf 4 dann das Paul Miller Racing Fahrzeug, Brian Sellers, Madison Snow und Neil Verhagen und auf Platz 5 Hard of Racing, das Auto, was so ein bisschen im Schatten gesprungen ist, aber sich auf Platz 5 mit einer guten Punkteplatzierung und Ross Gunn, Alex Riberas und Mario Farnbacher auch mit dem Deutschen sicherlich dann auch in Richtung der weiteren Saison freuen kann, weil das sind wichtige Punkte, Platz 5 alleine sich da dann auch schon zu platzieren.
Es war noch erwähnt, es gab ja diese eine Szene am Anfang mit der 14, was Salman Lexus als in der Pitlane seinen eigenen Mechaniker fast über den Haufen gefahren hätte. Das hatte folgenden Grund tatsächlich. Das war nicht, weil, ich glaube, Hawksworth war da noch am Steuer, genau. Weil er einfach losfahren wollte und das in Kauf genommen hat, sondern das war eher ein Missgeschick. Also was ich dann verstanden habe, war, dass der Mechaniker, der dann noch am Arbeiten war, das Headset verloren hat, deswegen den Teamfunk nicht gehört hat, dass das Auto jetzt losfahren wird. Dann kam es halt zu einer blöden Situation. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Ja, lustig, glaube ich, war es für niemanden. Aber ja, das war nur so eine Randnotiz, die ich auch noch einwerfen wollte. Weiß nicht warum, aber wollte ich auch noch erwähnen.
Nein, auf jeden Fall ziemlich interessant, weil das war ja schon eine sehr skurrile Szene, denn die Boxenstops eigentlich ja auch in der GTD Pro und auch in der GTD-Klasse ziemlich, sehr eingespielt, sehr einstudiert. Von daher, das war ja schon sehr außergewöhnlich, das dann zu sehen. Aber zum Glück ist da auch nichts Schwerwiegendes passiert, muss man sagen. Bevor wir zur GTD übergehen, zu der zweiten, zur grünen GT3-Klasse, reden wir noch so ein bisschen über die Standards. Daniel Runkader hat es unter anderem so ein bisschen angesprochen, dass es gerade zum Ende hin ziemlich geraufe war. Einer, der davon extrem Schaden genommen hat, war in dem Fall dann Laurin Heinrich. Zwar hat er so ein bisschen dann natürlich mitgemacht, aber er war fast schon so ein bisschen der Einzige, der da so richtig bestraft worden ist. Siehst, da wir auch im weiteren Rennverlauf, ja auch schon Beispiel bei dem Unfall zwischen Catherine Legg und dem 7er Porsche da keine Strafe gesehen haben. Wie siehst du so ein bisschen die Strafenverteilung der Imsa? Wird da weiterhin oder ist dieses Motto, wie man das so immer gerne in der Formel 1 sagt, let them race, richtig? Oder würdest du sagen, dass man da in manchen Punkten, gerade beim Porsche-Unfall in der letzten Kurve mit Catherine Legg, fand ich das schon ein bisschen überraschend, dass man da keine Strafe ausgerufen hat, muss ich ehrlich sein.
Ja, das wollte ich eigentlich noch, darüber hatte ich auch den Gedanken. Es war schon ein böser Unfall mit dem 66er Honda, müsste es gewesen sein. Ah,
Acura, ja.
Acura in den USA, aber es ist das gleiche Auto.
Ja.
Und dann halt in der GTT Pro, das ist, sag's richtig. Es ist halt, ich denke mal, dass das mit dem Penske Porsche und mit dem 66er Acura ein bisschen missgeschickt war. Ich denke nicht, dass es Absicht war. Ich denke halt, das war, okay, ich versuche noch die Lücke zu nutzen. Ich will jetzt halt nicht hinter dem GTT warten. Blöd war es, keine Frage, und heftig der Unfall auch. In der GTT Pro war es dann halt schon so, okay, das ist auf gleicher Klassenebene. Das ist halt dann so ein bisschen bei gleicher Klassenebene, denke ich halt einfach mal, all gloves are off und let them race. Also ich bin da halt wirklich dabei. Es sind halt Sportwagen, es sind GT3s. Das ist halt, ja, da geht es so heftig zu. Und wenn die Imsa dann beginnt, meiner Meinung nach, zu sagen, da gibt es eine Strafe für, dann müssen es halt überall führen. Also eigentlich, ich hätte die Strafe fast nicht gegeben in der GTT Pro. Oder vielleicht eine 3-Platz-Strafe beim nächsten Rennen oder irgendeine ähnliche Platzstrafe fürs nächste Rennen. Ich würde aber nicht 30 Sekunden Zeitstrafe, hätte ich nicht gegeben. Sag ich ehrlich, wäre nicht mein Fall gewesen. Aber ich sitze ja nicht in einer Rennleitung, ich sitze hier und breche mir darüber den Kopf.
Gut, dass sich Daniel Roncadet darüber beschwert, ist ja kein Zufall. Er war ja auch direkt beteiligt. Dennoch muss man, finde ich, sagen, dass die IMSA das eigentlich grundsätzlich, ähnlich wie man es ja auch mit der WOP macht, eigentlich ganz gut macht. Klar kann man nicht unbedingt alle Entscheidungen verstehen, ganz klar. Aber wenn es innerhalb vielleicht einer Klasse passiert und es dann gerade zum Rennende vielleicht passiert, wo jeder irgendwie was machen möchte, dann muss man entweder komplett durchgreifen oder gar nicht durchgreifen. Deswegen, da fehlt vielleicht noch so diese Linie, weil vielleicht auch zum Ende hin immer meistens das doch relativ gesittet ausgeht. Das war jetzt, fand ich, zumindest jetzt in den letzten beiden Jahren, das haben wir in der GTP gesehen, jetzt dieses Jahr in der GTD Pro, diese Raufereien zum Ende des Rennens. Klar, passiert natürlich, wenn so eine späte Gelbphase noch dazukommt, aber da muss man vielleicht noch so ein bisschen so eine Linie finden, aber ich kann mir vorstellen, die IMSA-Renndirektion macht das ja eigentlich bisher ganz gut.
Aber Gegenfrage, wo ziehst du dann die Linie? Das ist halt der Punkt. Das ist halt GT3-Sport und der ist halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich meine, du hast erwähnt, Hunker, der hat sich dann, glaube ich, darüber beschwert, dass rechts vorne ein bisschen oder links vorne was kaputt gegangen ist, weil ihm der Hawksworth zu aggressiv war. Hawksworth hat gekontert, das ist halt hartes Racing, das ist halt praktisch frei übersetzt IMSA-Racing. Das gehört dazu zum guten Ton. Ja, ich sag mal so, wenn du getroffen wirst, beschwerst du dich immer. Also, wie soll ich sagen, dass da hier keiner draußen das falsch versteht und glaubt, dass wir den Hunker der hier bashen wollen. Das wird hier nicht passieren, sondern das ist halt verständlich. Du bist halt bei so einem Rennen dann angesäuert, wenn dir das passiert. Ich denke einfach, wie gesagt, ich bleibe dabei, let them race, und solange es jetzt wirklich nicht dramatisch wird und komplett ausufert, lass die fahren, die Jungs. Dafür zahlen die Leute, dafür sehen es die Leute und dafür kommen die Leute. Und das ist halt keine FIA-Rennserie, ganz einfach.
Gut, ich meine, dafür sind es ja auch Profifahrer, die wissen ja auch gerade in der GTD Pro, was geht und was nicht geht. Dann schauen wir noch zum Ende der GT3 und der GT-Klasse, muss man so sagen, nämlich auf die GTD. Dort gewinnt, um das mal kurz zu fassen, machen wir direkt schon mal die Top 5 im Vorhinein, bevor wir auf das Rennen von denen eingehen. Wynn Ward Racing, Russell Ward, Philipp Ellis und Indy Donche. Für Mercedes ist es ein weiterer Erfolg in der GT-Klasse von Sebring, muss man sagen. Das ist ziemlich stark zu erwähnen. Da auch nochmal Satira Racing auf Platz 2 mit Roberto Laccorte, mit Giorgio Saginato und mit Antonio Fuoco und Adam Allison, Alex Gier und Jan Halen mit Wright Porsche auf 3. Auf Platz 4 das zweite Auto von Hard of Racing mit der 27, Roman De Angelis, Zach Robison und Ian James. Und auf 5 40 Racing Lamborghini Huracan GT3, Mischa Goldberg, Loris Spinelli und Delvin De Francesco. In der GTD, muss man sagen, in der grünen Klasse, in der für die, ich sage jetzt einfach mal, Pro-Amateur, so ist es ja auch eingezeichnet, muss man sagen, dass wir auch da direkt ja ein Opfer hatten. Das ist ja das 100, das ist ja das Inception Racing Auto gewesen mit der 70. Die, für die war ja auch relativ schnell dann das Ziel Rennsieg oder Podium ja auch sehr schnell Geschichte. Deshalb kann man das ja auch so klar benennen. Als Speerspitze war ja das Auto mit der 47, was ja die Pole geerbt hat. Das haben wir auch schon ein bisschen angerissen, wo die Corvetten ja dort ausgestiegen sind aufgrund technischer Verbrechen, die man dort dann nach hinten gesetzt hat. Aber zum Anfang des Rennens, muss man sagen, war ja das 120er Auto aus dem Porsche-Lager ziemlich stark unterwegs, dass man dort ja eben ganz weit vorne platziert haben konnte.
Ja, wobei, ich glaube, war es nicht, dass der Winward Mercedes disqualifiziert wurde und deshalb der Ferrari. Oh, ich weiß auch nicht mehr.
Die haben ja die Pole geerbt.
Jedenfalls zurück zu Porsche. Die waren ja gleich am Anfang, wenn ich das richtig im Kopf hatte, in der Box, die 120. Die mussten da die Schnauze oder die Front wechseln und die hatten da den Adam Adelson drauf. Und dieser Adam Adelson hat nach seinem Triple Stint eine ganz interessante Aussage gemacht, die ich wirklich cool fand. Und zwar, der hat gemeint, es war nicht nur sein erster Sebring Stint überhaupt, es war sein erster Triple Stint in seiner Fahrerkarriere überhaupt und das auf Sebring. Einer Strecke, die technisch für einen Fahrer sehr schwierig ist. Respekt, ich meine, für das, dass er die Front verloren hat, konnte er nichts für. Ich nehme an, das war halt dann einfach aufgrund des, ja, wie soll ich sagen, des Effekts, was in der ersten Kurve passiert ist. Aber er hat sich sehr gut gehalten und der 120er Porsche hat sich ja da zurückgekämpft. Also der ist da wirklich Stück für Stück durchgekommen. Das war wirklich ein Aufholjagd, eine klassische Aufholjagd. Das muss man so sagen, das war ein Klassiker für die Leute, die das genießen. Und im Endeffekt kannst du denen eigentlich auch fast nur die Bestnote da ausgeben. Also klar, am Ende hat es dann nicht gereicht, weil Windward Mercedes Sachen gemacht hat und wieder alles in Grund und Boden dominiert hat, oder beziehungsweise nicht Grund und Boden dominiert hat, aber wieder gezeigt hat, warum sie die Nummer 1 sind in der Klasse und warum alles nur über sie zu messen ist. Aber dennoch starkes Rennen für das Team, ja, für die deutsche Marke.
Auf jeden Fall. Ein kleiner Dämpfer gab es, muss man sagen, wenn man in der Mercedes-Kategorie bleibt, für Courtauld Preston Motorsport. Mikkel Grenier, einer der Fahrer, die dort sicherlich auch auf dem Niveau Winward Racing agieren möchte. Das war dann relativ früh schon vorbei. 16 Runden war dann schon das Rennen für das Team vorbei. Ziemlich bitter, muss man sagen. Auch ähnlich ging es der Iron Dams Mannschaft. Rachel Frey zu dem Zeitpunkt auf dem Auto gewesen. Dort nach 128 Runden. Technisches Problem. So hat es die Iron Lynx Mannschaft, die das Auto ja dementsprechend einsetzt, so beschrieben. Aber du hast es schon angesprochen. Mercedes da eigentlich auch in den Zeiten, wenn man das nochmal so ein bisschen annimmt, Wright Porsche ziemlich stark, Adam Allison, du hast schon gesagt, mit dem Triple sind auch in den Durchschnittszeiten ziemlich stark unterwegs gewesen, wenn man da auch mal diese Superpiloten an sich nimmt. Und aber Winward Racing, muss man sagen, die waren von der Mannschaft her am ausgeglichensten, wenn man die Zeiten angeht. Manche mit so einem Zeitenabstand teilweise sogar von über einer Sekunde, fast schon sogar über 2 Sekunden. Das ist bei Winward nicht so gewesen. Da war man stabil im 2.02.4-Bereich. Das wurde gefahren von Philip Ellis und Russell Ward, der, ich sage jetzt mal, wirklich Amateurfahrer auf dem 57er-Wagen mit 2.02.6 unterwegs. Und das sieht man eben auf keinem anderen Fahrzeug eben. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass man sich in den Gelbphasen dementsprechend positionieren konnte und sich damit dann auch sicherlich eines der Gründe gewesen, warum man dann ganz weit vorne gestanden ist.
Ja, also dem ist jetzt nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, eine Sache, die ich noch erwähnt haben wollte, war ein bisschen der Turner BMW, die 96. Die waren zwar dabei, das ja, Sie haben sich auch präsentiert, hin und wieder. Aber sie waren jetzt nicht so, meiner Meinung nach, diejenigen, die hätten Winward schlagen können. Also sie waren zwar gut, das ist keine Frage. Sie waren, ich meine, die Rundenzeiten im Schnitt sagen sie jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, da war man nur 8. oder 9. schnellstes Team im Schnitt. Aber man war strategisch gut und man hat sich gehalten. Man war auch in den Top 4. Dennoch hat es am Ende halt nicht gereicht. Es war vielleicht eine Performance, die vielleicht für Turner ein bisschen unterirdisch war, wobei das wäre jetzt auch wieder überspitzt, komplett überspitzt gesagt, aber es war wirklich so, da musste man zweimal hinsehen, zum verstehen, wo sind die eigentlich. Also da gab es wirklich diese Phasen im Rennen.
Das stimmt, aber man hat es taktisch, grundsätzlich kann man das bei BMW sagen, man hat taktisch einiges gelöst, also das schließt sich ja fast schon in den kompletten Klassen nieder, dass man da taktisch ziemlich stark aufgetreten ist. Aber eben zeitentechnisch war das ein bisschen schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass bei Turner BMW gerade so ein bisschen ein Bill Oberlin fehlt. Also das merkt man einfach, dass der Truppe extrem schwächt, ganz klar. Aber ich finde Turner immer noch ziemlich gut unterwegs, ganz klar. Aber man hat wahrscheinlich sehr viel Erwartung an das Team. Das müsste ganz klar die BMW-Speerspitze sein. Ist ja auch in dem Sinne in der GTD. Es gibt ja kein anderes Team in der GTD-Klasse. Das hat ja mittlerweile Paul Miller Racing in der GTD Pro so ein bisschen beerbt, seitdem man die Klasse dort jetzt zum Jahreswechsel verlassen hat. Aber mit Platz 6, ich glaube, in den Sprintrennen könnte es für Turner BMW in Sachen Meisterschaft auch wahrscheinlich etwas nach vorne gehen. Aber, wie schon erwähnt, es gab Autos, die deutlich schneller waren. Es gab deutlich Autos, die auch dementsprechend dann sich die Plätze davor auch gesichert haben mit eben dem Sieg von Winward Racing. Das auch vollkommen zu Recht, muss ich sagen. Denn es gab eben kein anderes Team, was den unbedingt dementsprechend dann eigentlich auch final auch, obwohl es wie Imsa üblich ziemlich knapp war, aber final konnte da eigentlich so wirklich keiner dran glauben, an Winward vorbeigehen zu können.
Nö. Ich glaube, wir haben eine Klasse noch offen und das ist die LMP2. Was soll man sagen? Jeder, der will, darf mal führen, weil das hat das schon so. Und der zweite Eckpfeiler der LMP2 war, Power Motorsports hat ja ein bisschen die Aufgabe von Sean Creech übernommen, die wir ja noch so abgestraft hatten oder die abgestraft wurden medial nach dem Daytona-Debakel für die 33, hat das jetzt irgendwie so Tower übernommen, die 8, ist dann sogar in Tower-Turn, Wortspiel, eingeplankt und ja, das war, LMP2 ist halt so ein bisschen die Klasse, die, mit der ich in den Langstreckensport eingestiegen bin als Fan. Mit der LMP2 hat halt einfach ein paar andere Hintergründe, aber es ist halt so ein bisschen die Klasse in der IMSA, die so, wie soll ich sagen, mittlerweile so als Klasse wirkt so, da fährt alles mit, was halt irgendwo mal eine Lizenz abgegriffen hat. Also das wirkt halt teilweise echt so wie ein Chaos, gibt es. Es gibt dann, gab dann irgendwann mal im Rennen eine Szene, da ist ein Pilot, hat sich da weggedreht, hat gleich 3 Positionen verloren. Und da gab es dann halt, wie ich erwähnt hatte, eben diese lustige Tower-Situation in der Tower-Kurve.
Ja, sonst muss man sagen, um die positiven Seiten der LMP2 so ein bisschen zu erwähnen, finde ich wieder immer noch überragend die Leistung von Connor Zilic, die 18 von Arrow Motorsport, die dann auch das Rennen, finde ich, auch sehr gut angegangen sind. Also das wirkte ja fast schon meisterlich, muss man sagen. Also Connor Zilic schon in Daytona ziemlich stark unterwegs gewesen. Von daher war das, fand ich, jetzt auch nicht eine großartige Überraschung, dass der auch hier in Sebring sich da auch nochmal dementsprechend präsentieren wird. Aber sich da auch direkt dann gleich mal auch in so einer hektischen Endphase hinter ihm war Mikkel Jensen, also kein geringerer als Mikkel Jensen. Nur man hatte die ganze Arbeit, fand ich, schon so ein bisschen vorher abgeleistet. Denn man war in den kompletten Rennphasen ziemlich gut unterwegs und von daher war dieser Sieg auch in der Klasse ziemlich verdient. Also von daher die Arrow Motorsport Mannschaft rund um Connor Zilic ziemlich stark und wer weiß, vielleicht sehen wir ja noch mehr von ihm. Denn ich meine, er hat so Leute hinter sich gelassen, wie schon erwähnt, Mikkel Jensen, jemand, der in der LMP2 ja auch ein großer Name ist, der sicherlich auch den Anspruch hätte, in der GTP oben mitspielen zu können. Paul Di Resta hinter sich gelassen, jungen, aufstrebenden Johnny Edgar aus den Formel-Serien. Philippe Frager, ja auch jemand, der in der LMP3 gerade für die Riley-Mannschaft sehr dominiert hat. Deshalb, die ganze Aero Motorsport-Mannschaft, auch natürlich mit Ryan Dizal, ziemlich, ziemlich stark. Und deshalb, da hat der Sieg ja auch mehr als nur zurecht.
Ja, du hattest erwähnt, dass wir von Conor Cilic vielleicht in Zukunft mehr sehen könnte. Ich sag mal so, der Junge ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 17 Jahre alt.
Ja.
Und steht beim NASCAR-Team Trackhouse unter Vertrag. Der wird jetzt am Wochenende auf dem Circuit of the Americas bei den NASCAR Trucks fahren. In der dritten Liga quasi, wenn man so will, in Anführungszeichen. Ja, das ist ein Talent. Also den werden wir definitiv irgendwo sehen. Also entweder der fährt durch die NASCAR-Leiter durch oder der macht irgendwann dann Vollzeit IMSA, vielleicht eins nach dem anderen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und das war wirklich abgebrüht, mit 17 so ruhig zu bleiben, in so einem Ende, klar, wie du es erwähnt hattest, man hatte die Arbeit schon, den Grundstein hatte man schon davor gelegt, das Auto war einfach im Komplettpaket das schnellste und stärkste, aber dennoch mit 17, ich sag mal so, mit 17 haben weder du noch ich einen LMP2 bewegt, ja, das machen die allerwenigsten. Wir hatten andere Gedanken mit 17, der junge Mann ist, der hat 12 Stunden Sebring gewonnen, also der hat schon im jungen Alter, wenn du so willst, alles erreicht, sehr viel erreicht. Also das ist schon Wahnsinn, also schon beeindruckend, das muss man wirklich zugestehen, wie stark die Jugend so immer ist, ja, wenn man dann so immer so hört, so ältere Geschichten von Fahrern, wann die erst so wirklich groß geworden sind im Motorsport und wie schnell das auch heute geht jetzt, wie gut ausgebildet die sind. Ja, ich darf da noch einmal zum letzten Mal heute Brücke in die NASCAR schlagen, da gab es da ein paar Piloten, die erwähnt haben, die Jugend von heute ist so gut ausgebildet wie noch nie in der Geschichte des Sports praktisch. Und das spiegelt sich halt dann auch international wieder. Und deswegen großes Chapeau, großes Lob. Nur das Bier darf halt noch nicht trinken, weil er noch nicht alt genug ist in den USA.
Ja, da wird er dann wieder spätestens da in den Boden der Tatsachen wieder zurückkehren. Aber in meiner Datenbank hier von Andrew Stats zusammengestellt und zur Verfügung gestellt, habe ich bisher nur 3 Events stehen, nämlich Raw Before the 24, ja. Rolex 24 Daytona und eben 12 Stunden von Sebring. Und wenn man dann auch mal tabellarisch raufschaut, steht nur 1-1. Also jedes Rennen, wo er angetreten ist in der IMSA, hat er bisher gewonnen, damit eine Siegesquote von 100%. Also ich glaube, da wird auch in nächster Zeit keiner mehr großartig dementsprechend rankommen. Ich meine, klar, Konkurrenz tut immer gut, aber ich glaube, jeder mag diesen Conor Cilic, allein wie er auftritt, mit was für einer Gelassenheit. Und von daher hoffen wir einfach mal, dass er das so weitertragen kann. Wo es ihn dann hin verschlägt, glaube ich, wird so ein bisschen dann auch die vertragliche Situation zeigen. Du hast schon angesprochen, Nesca da auch sicherlich gerade als US-Amerikaner immer ziemlich spannend, da in die Top-Kategorie dort im, finde ich, amerikanischen Motorsport dann einzutreten, gerade im Ovalsport. Deshalb, wird sich zeigen. Aber wenn er da vielleicht nicht den 100%igen Erfolg erlebt, und das ist aufgrund der Konkurrenz, und du hast das Alter ja schon angesprochen, der Nesca ja auch alterstechnisch ja durchaus geht es da mal ins ältere Alter hinein. Also da sind jetzt auch nicht mehr alle 25. Deswegen, wer weiß, vielleicht öffnet sich da die Tür ja auch weiterhin im Langstreckensport für Conor Cilic, aber das, glaube ich, jemand, der nicht ganz mehr unter dem Radar schwebt, spätestens jetzt auf jeden Fall mal nach dem zweiten Rennwochenende, das mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring. Was hat dir, um das nochmal dann abzuschließen mit dieser Folge, was hat dir an diesem Rennwochenende besonders gut gefallen?
Dass es wieder IMSA gab.
Ja.
Die Wartezeit nach Daytona war viel zu lang. Nein. Was hat mir gut gefallen? Also ich muss sagen, ganz persönlich gefällt mir die IMSA mehr als die WC. Das muss ich so sagen. Es hat nicht nur als Fansicht ist es einfacher zu sehen, weil IMSA Gott sei Dank einen freien Livestream für uns Internationalen, ja, also ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Dachregion. Für uns Dachregion-Fans gibt es den englischen Originalton auf IMSA, auf der IMSA-Webseite. Man hat eben auch die Option über Motorvision. Aber du hast auch bei IMSA das Gute, dass die Amerikaner wirklich eingehen auf sehr viel während der Kommentation. Du hast wirklich, die Amerikaner detaillieren das viel, die machen wirklich im Rennen Interviews mit den Boxmitgliedern, die zeigen auch ein bisschen so die Leute hinter den Kulissen. Ich glaube, wenn du den kennst, den IMSA-Mechaniker von Wasser Sullivan, den Bosi Tatarevic, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Ja, genau.
Der macht ja auch sehr viel in die Richtung Media als Mechaniker und ich glaube Chefmechaniker auf dem Auto. Also du hast halt wirklich das Gesamtpaket bei der IMSA. Das ist wirklich das, was für mich heraussteht, und das Racing ist dann halt nochmal die Sherry on top, ja, das Creme de la Creme, da fährt alles, was Rang und Namen hat. Und man lernt auch, um das als letzten Satz anzufügen, ich habe das Gefühl, dass man bei der IMSA sehr schnell sehr viel lernt. Heißt jetzt nicht, dass man also dass die Serie an sich sehr viel lernt und versucht, bedacht ist, in die Zukunft zu denken. Heißt jetzt nicht, dass man keine Fehler macht. Das ist nicht, weil niemand ist fehlerfrei. Aber wenn man einen Fehler macht, korrigiert man das sehr schnell. Man trifft sehr häufig die richtigen Entscheidungen. Also gerade, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja letztes Jahr, wo ich ein bisschen so da noch saß, erinnere mich ganz gut und gesagt habe, ja, die GTP weiß ich jetzt nicht. Es war goldrichtig, die zuzulassen. Also es war die goldrichtige Entscheidung, weil ich bin halt der Meinung mittlerweile, wir sehen die Auferstehung der Gruppe C im Sinne von des goldenen Jahrzehnts oder der goldenen Ära des Langstreckensports wieder. Und das ist die GTP und es funktioniert einfach tadellos. Also du kriegst halt keinen Kritikpunkt. Ja, wäre schön, wenn die halt auch mal hier in Europa fahren würden. Da wissen wir halt nur beide, dass das halt nicht funktionieren mit logistisch und zeitentechnisch bei denen da drüben. Aber es gibt keinen Kritikpunkt. Also es gibt halt keinen. Das Feld ist groß genug, die Klassen sind ausgewogen. Man hat die LMP3 weggenommen, die da so ein bisschen als Fehler war, vielleicht sogar. Und ja, die LMP2 könnte man vielleicht ein bisschen gescheiter sortieren, aber ansonsten alles geil, alles cool. Ich freue mich einfach aufs weitere Jahr. Und sorry, dass es jetzt so ausschweifend wurde.
Immer gerne, dafür ist dieser Podcast auch da. Mir hat persönlich dieses Wochenende gefallen, einfach, dass so ein wenig eine Auferstandung fast schon von Acura dadurch passiert ist, gerade von Wayne Taylor Racing, eben mit diesem ersten Sieg. Deswegen, mal sehen, was in Long Beach geht. Dann, das ist der nächste Aufschlag für die IMSA WeatherTech Sports Car Championship, wenn ich mich jetzt nicht falsch gelesen habe oder beziehungsweise das falsch im Kopf habe, ist es genau Ende April, 19. bis 20. April. Das Ganze dann parallel mit der IndyCar Series, das auf dem Circuit von Long Beach, und da wird es dann auch nochmal richtig spannend, denn da kommen die Mauern gerne mal ein bisschen näher und deshalb das Ganze für die Piloten da ziemlich interessant. Das Tabellarische lassen wir heute mal vollkommen aus, denn das, glaube ich, wird erst so richtig über die Sprintrennen entschieden. Da gehen wir dann in der nächsten Folge von Long Beach nochmal ein.
Eine Sache noch ganz kurz, nur wirklich der letzte Satz. Was ich cool fand, ist, die haben den Kalender für 25 schon veröffentlicht. Und zwar in Sebring.
Genau, genau.
Das war ein cooler Move, weil normalerweise, man erwartet das schon später im Jahr. Also, dass es für Sebring ist, war schon ein bisschen eine Überraschung, darf man sagen. Aber cool. Also, man hat es kommuniziert, man hat gesagt, ja, Leute, das ist der Kalender 25, wir präsentieren euch, wir sind stolz darauf, dass er so zusammengebaut wurde. 25 kann kommen. So, das war ungefähr das Motto, wenn man das frei übersetzen oder frei nehmen darf. Das ist eben genau das, was ich meinte. Dieses, man ist sehr zukunftsorientiert. Man will dem Fan so früh es geht, schon Bescheid geben, damit man die halt auch binden kann. Also das ist, man will halt die Fangemeinschaft binden, vergrößern, und das ist halt das Coole an der IMSA. Das finde ich wirklich cool.
Genau, liegt natürlich daran, dass man letztes Jahr ein bisschen spät dran war. Das war aber so ein bisschen üblich, dass man das in Richtung Ende des Jahres immer veröffentlicht hat, den Kalender. Aber das jetzt eben schon vorher zu machen, ist natürlich auch ziemlich stark. Vor allen Dingen, weil sich dann die anderen an dich binden müssen. Und die IMSA sagt sich, okay, wir haben meistens die Strecken dabei, wo wir jetzt dieses Jahr fahren. Letztes Jahr oder jetzt zu diesem Jahr gab es ja nochmal die größere Änderung mit dem Wegfall vom Lime Rock Park. Aber dass sonst jetzt zum nächsten Jahr da relativ schnell Ruhe herrscht, ist ja auch für uns und ist ja natürlich für die IMSA ziemlich einfach. Von daher, wer einen Trip nach in die USA oder vielleicht auch nach Kanada plant, kann das ja jetzt schon mal machen. Vielleicht passiert das ja von dem oder anderem von uns ja in näherer Zukunft. Wer weiß denn das schon? Alessandro, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. Toll, dass du da gewesen bist und so ein bisschen natürlich auch aus anderer Perspektive das Rennen so ein bisschen dargestellt hast. Deshalb danke da nochmal für deine Zeit und alles zu dir und zu der NASCAR-Plattform, der deutschsprachigen NASCAR-Plattform, die du mitbegleitest, gibt es bei uns alles in der Beschreibung und in den Shownotes. Und dabei bedanke ich mich auch nochmal an Enduro Stats für die Bereitstellung der Daten. Auch wieder hier für Sebring 12-Stunden-Rennen. Wir melden uns in der nächsten Woche nicht wieder. Da machen wir so ein bisschen Akquise und bereiten uns da schon mal für den Auftakt der Nürburgring Langstreckenserie vor. Wir haben es im Vorwort schon mal benannt. Die Nürburgring Endurance Series hat ja an diesem Wochenende das Rennen aus Startergründen abgesagt. Damit bis in 2 Wochen und euch noch eine schöne Zeit. Ciao, tschüss und bye-bye hier im GT-Talk.
Tschüss, danke.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.